Live auf der Lehramt.
Ja, also dieses, unterrichte ich Fächer oder unterrichte ich Menschen? Geistere ich junge Leute für mein Fach oder für ihr Leben? Also diese Frage müssen wir uns wirklich stellen. Also gerade vor dem Hintergrund, dass Fächer unterrichten und Inhalte zu vermitteln sehr fragwürdig geworden ist im Hinblick auf das, was die jungen Menschen für ihre Zukunft wirklich brauchen. Relationship first, weil wenn die Beziehung stimmt, dann funktioniert auch das Lernen.
Live After Lehramt, der Schulfrei-Podcast über Hürden im Beruf, berufliche Neuorientierung und Existenzgründung für Lehrerinnen und Lehrer. Dein wöchentlicher Befreiungsschlag aus der beruflichen Unzufriedenheit. Hallo ihr Lieben, ich habe mir heute eine wunderbare Gästin mit an die Seite geholt, mit der ich schon so einige Schnittstellen auf meinem Weg hatte. Wir laufen uns so ab und zu über den Weg bei unserer beider Aktivitäten in der progressiven Bildungsszene, wenn ich das mal so sagen darf. Und sie ist sicherlich dem einen oder anderen Hörer, der einen oder anderen Hörerin schon ein Begriff. Und ich heiße dich herzlich willkommen, liebe Silke Weiß. Schön, dass du da bist.
Danke für die Einladung. Ich freue mich, hier zu sein.
Sehr gerne. Silke, du bist die Gründerin der Lernkulturzeit Akademie GmbH. Darüber wollen wir was erfahren, aber viel mehr wollen wir heute über dich erfahren. Denn du bist nicht nur Bildungsaktivistin, wenn ich das auch mal so nennen darf, sondern du bist vor allen Dingen auch ehemalige Lehrkraft. Und das prädestiniert dich dafür, hier gemeinsam ins Gespräch über deine Geschichte zu gehen. Denn das habe ich auf meinem Weg gelernt. Wenn in Bildung Innovation passiert, dann sind das meistens PädagogInnen, die selber einen sehr, sehr spannenden Weg mit dem Bildungssystem hinter sich haben, der auch nicht immer einfach war und an dem sie aber sehr gewachsen sind und ihre Kraft schöpfen, um heute Wandel zu betreiben. Und das sehe ich so von außen bei dir. Da möchte ich mehr darüber erfahren, liebe Silke.
Ja, sehr gerne.
Und du hast mich, ich weiß gar nicht, wann es war, du bist auch Gründerin oder Betreiberin oder wie soll man sagen, Initiatorin ist wahrscheinlich das richtige Wort, eines Online-Gipfels, nämlich Pioneers of Education. Und da hatten wir unseren ersten Berührungspunkt. Da war wiederum ich bei dir eingeladen und durfte da als Speakerin einen Beitrag leisten. Der findet auch regelmäßig statt. Du trommelst da immer alles, was Rang und Namen und Expertise hat in der Bildungsbranche zusammen, um dann innerhalb von 2 bis 3 Tagen online ein Feuerwerk abzubauen. Brennen von inspirativen Talks und Impulsen. Ja, und da durfte ich schon den ersten Kontakt mit dir haben. Und dann haben wir uns auch noch mal hier und da gesehen. Prima. Also, liebe Silke, du bist oder warst in deinem vorigen Lehrerleben Chemie- und Biolehrerin, richtig? An einem Gymnasium.
Mhm. Und Spanisch habe ich auch unterrichtet.
Stimmt, und Spanisch, genau. Und ich habe gesehen, du hast relativ früh in deiner Lehrerlaufbahn aber schon begonnen, dich mit Schulwandel zu befassen und da aktiv zu werden. Kannst du uns mal daran teilhaben lassen, was dich dazu bewogen hat, nicht erstmal das ruhige Lehrerleben zu leben und die Leitsordner immer dicker und dicker werden zu lassen mit den Matrizen und dann erstmal 10, 15 bis 20 Jahre die Matrizen aus dem Ordner zu ziehen? Was waren deine Erfahrungen als Lehrerin?
Lehrerin werden war mein Herzenswunsch und ich habe es auch mit Leidenschaft betrieben, aber nie so, dass ich irgendwelche Matrizen aus dem Ordner ziehen konnte. Ich habe mir wirklich für alles was Neues überlegt. Ich habe viele Spiele hergestellt und gebastelt im Spanischunterricht. Ich hatte eine Spanisch-Theater-AG. Ich habe den Austausch aufgebaut und die Oberstufe. Ich habe Chemietheater gemacht. Also ich hatte immer unheimlich viele Ideen. Und
Chemietheater? Wie darf man sich das vorstellen?
Naja, für jede Schule, die hat ja solche Shows zum Tag der offenen Tür. Und wir haben da richtig Theater gespielt mit Kostümen. Harry Potter war damals gerade sehr aktuell. Und dann mit Zaubersprüchen und Videoeinblendungen. Und je nachdem, was halt für Potenziale gerade in dieser AG waren, haben wir da echt uns eine coole Show überlegt. Ja, und das hat auch immer reißenden Anklang gefunden. Und gleichzeitig habe ich immer wieder auch geschaut, was gibt es denn Neues? Weil tatsächlich konnte ich Chemieunterricht im Prinzip machen mit meinen Heften, die ich als Schülerin mir
Okay,
angefertigt habe,
klappt mehr.
in meinem Chemieunterricht. Das war ja immer noch aktuell. Und trotzdem, dann stand so die Frage, ja, das muss ich doch entwickeln. So, muss doch was Neues geben. Und ich habe schon, da war ich noch in meinem Referendariat, habe ich angefangen, in einer Arbeitsgruppe zu sein. Da ging es damals um die Einführung der Präsentationsprüfung im fünften Prüfungsfach.
In
Da war
Baden-Württemberg, ne?
in
Da gibt
Hessen.
es in Hessen. Ah, alles
Genau,
klar.
und da waren die Initiatoren, die waren an meiner Schule und dann habe ich schon angefangen, Lehrerfortbildungen zu geben. Und so nach und nach habe ich Dinge einfach in Frage gestellt. Ich habe mich mehr und mehr gefragt, warum meine Schüler auch in der Oberstufe eigentlich nur noch fragen, was kommt in der nächsten Klausur? Frau Weiß, sagen Sie uns doch mal, welche Seiten wir auswendig lernen müssen, damit wir eine gute Klausur schreiben. Und ich wollte aber mit meinen Schülern diskutieren. Ich wollte mich mit denen über die Materie auseinandersetzen. Ich habe ja Chemie und Biologie aus einer Leidenschaft heraus studiert und Spanisch, ja, noch hinterher. Und in Spanisch war es ein bisschen anders, aber gerade in diesen naturwissenschaftlichen Fächern. Und ich habe mich gefragt, wo bleibt denn deren Motivation? Warum sind die denn so abgestumpft? Und auch dieses ganze Lehrer-Schüler-Verhältnis an der Schule, wo ich war, also wo ich gearbeitet habe, das war so kühl, das war so professionell, sachlich abgekühlt. Und ich habe viel Jugendarbeit gemacht. Ich kam aus einer Schule, die war total herzlich, wo ich sozialisiert wurde, wo es ein ganz tolles Miteinander gab zwischen Lehrern und Schülern. Und ich habe das total vermisst. Also diese Menschlichkeit und die Beziehung und der Spaß miteinander und das Ringen und auch gemerkt, also nicht nur, dass Schüler so wenig Interesse hatten, sondern auch, dass sie gelitten haben. Und irgendwann hatte ich alle magersüchtigen Mädchen und alle Mädchen, die sich geritzt haben an der Schule, die waren, haben sich irgendwie in meinen Kursen gesammelt und die
Oh
waren dann
je.
in der Spanisch-Theater-AG. Und ich habe auch zwei zumindest davon ein bisschen die Klinik begleitet, weil die laufen dann oft unterm Radar, es kriegt irgendwie keiner mit. Jeder fragt sich zwar, warum die so dünn geworden sind, aber keiner guckt wirklich hin, weil es ja so brave auch sind. Die sind leistungsfähig, die machen, was man ihnen sagt, aber die spüren sich nicht mehr. Die sind irgendwie abgeschalten, die funktionieren nur noch. Und das hat mich schon sehr nachdenklich gemacht. Und ich habe dann erstmal in dem Rahmen, was ich tun konnte, innerhalb meiner Schule, also in meinen Klassen, in meinen Kursen für eine gute Atmosphäre gesorgt, so in meinen Fachschaften. Und gleichzeitig habe ich gemerkt, ich kann so wenig an den Strukturen verändern. Und das hat mich dann Stück für Stück aus der Schule rausgezogen. Also erstmal an die Uni, Didaktik, habe ich ein bisschen geforscht und dann später habe ich mich auch beurlauben lassen und war auf dieser Suche von, wie geht Veränderung? Warum wissen wir so viel? Und warum tut sich aber nichts? Und das hat mich beschäftigt. Ja.
Wie hast du das erlebt in deinem Kollegium? Du sagtest schon, das war so ein abgekühltes Verhältnis. Und dir waren diese Dinge aber wichtig und deine Antennen waren offensichtlich geschärft dafür. Und ich weiß, dass viele Lehrkräfte sich dann auf so einem verlorenen Posten fühlen oder sich dann falsch fühlen. Warum kann ich mich nicht so gut abgrenzen? Ja, die anderen scheinen das irgendwie besser im Griff zu haben als ich. Ich muss eine andere Herangehensweise entwickeln. Was hat das mit dir gemacht, dein Kollegium so zu erleben? Und wie hast du dich in diesem Kollegium erlebt?
Ganz ehrlich, am Anfang ist mir das gar nicht aufgefallen. Es war ein großes Gymnasium und man hat sich mehr oder weniger in seinen Fachschaften aufgehalten. Also gar nicht mit dem Gesamtkollegium, sondern so mit seinen Fachschaften. Und wir hatten einen eigenen Raum, das war irgendwie kuschelig und nett. Und ich habe erstmal noch in diesem, was man so als Lehrerin halt lernt, da habe ich erstmal noch gut funktioniert. So die erste Zeit, als ich da an der Schule war. Und mir ist es erst aufgefallen, als ich nach ein paar Jahren an der Uni wieder zurückkam und ich mittlerweile so viel Neues auch kennengelernt hatte und mich auch persönlich weiterentwickelt hatte und mir auf einmal ja auch klar war, was ich vermisse. Und als ich dann zurückkam, auch mit Ideen, was man verbessern konnte, dann habe ich mich auf einmal gefühlt wie so ein Alien.
Ah, das ist spannend, denn das ist was, was ich auch öfter beobachte, und ich habe dafür das Wort Abstandserfahrung so ausgewählt, weil ganz viele Lehrkräfte machen unterschiedlichste Abstandserfahrungen. Wenn die zum Beispiel in Elternzeit sind, dann sind die 2 oder 3 Jahre raus oder im Sabbatjahr ein Jahr um die Welt reisen. Und für viele gibt es eine unglaubliche Schwelle, wieder reinzugehen. Vielleicht ja für den einen mehr, für den anderen weniger. Und dann wieder mit diesem gewachsenen, weiterentwickelten Ich reinzugehen. Das löst bei vielen Erkenntnisse aus. Oder ist fast wie so ein Katalysatoreffekt, ne? Ah, das höre ich da auch raus. Spannend. Okay. Was war denn in der Uni passiert, dass du dich so weiterentwickelt hattest? Waren das dann fachliche Zugewinne oder Haltungsfragen auch schon?
Ich weiß gar nicht so sehr, ob es die Uni war, weil die habe ich jetzt im Nachhinein doch auch als sehr konservativ an den Strukturen festhaltend erlebt. Ich habe Forschung gemacht zum Thema Mediendidaktik im Chemieunterricht. Damals war dieses, ja, die neuen Medien, die neuen waren die digitalen Medien, ja, die
Die noch,
neuen Medien, die bringen jetzt die
sind ja immer noch die neuen
Veränderung.
Medien in 2024.
Und dann hieß es damals, der Prensky hat mal so einen Begriff gebraucht, 2007, from the sage on the stage to the guide by the side. Also das bringt jetzt die Veränderung. Und ich habe das voll geglaubt. Ich war mit einer vollen Abordnung und habe gedacht, so, jetzt müssen wir da Schulungen machen. Die müssen das einfach nur verstehen, gut ausgebildet sein. Wir haben Erklärvideos für die rechte Maustaste gemacht. Das ist kein Witz. Wie nutze ich die
Okay.
rechte Maustaste? Und dann haben wir Blended Learning Kurse gemacht, damals mit den ersten Online-Plattformen. Dann dachte ich, das ist es. Damit kriegen wir diese Zeit, die dann Lehrer wirklich sich mit den Schülern individuell befassen können, die begleiten können in ihrem Lernprozess. Und letztendlich hat aber meine Forschung gezeigt, dass es nicht daran liegt, nicht an den Kompetenzen, sondern dass es an der inneren Haltung liegt. Also diese Haltung von, also was zum Beispiel dann bei den Videos kam, war bei den Interviews, ich muss erst noch mehr üben, damit ich die Programme besser beherrsche und dann mache ich es hier mal im Unterricht. Und was ich aber gemerkt habe, das geht nicht. Du kannst nicht alles, was neu auf den Markt kommt, so gut üben, dass du so gut beherrschst, dass du deinen Schülern das beibringen kannst. Das funktioniert nicht mehr mit dieser rasanten technischen Entwicklung. Du kannst nicht Scrum Master werden, wissen, wie Podcasts gehen, Erklärvideos drehen können und, das geht nicht. Sondern du brauchst dieses Mindset von, ich habe eine Idee, ich habe was gesehen, da könnten wir was machen. Ich weiß auch nicht genau, wie es geht, lass es uns rausfinden. Ja, also die auf Augenhöhe so miteinander in das Neue gehen. Und dann habe ich gemerkt, ach ja, das liegt an dem Mindset. Wir brauchen ein anderes Mindset. So, das war das eine, was ich da mitgenommen hatte. Und das andere war auch, dass ich mittlerweile im Bereich der eigenen Persönlichkeitsentwicklung ein paar Schritte weiter war und auch nochmal geschaut habe, okay, ah, okay, wie geht Beziehung? Warum ist Beziehung wichtig? Welche Räume können wir kreieren? Wie geht Angstfreiheit? Was brauchen überhaupt Schüler, damit sie aus sich rauskommen, wie geht das, Potenziale zu entfalten? Und ich hatte so auf jeden Fall Ideen, wie das gut gehen kann. Und ich kam mit voller Euphorie zurück an die Schule und wollte davon ganz viel umsetzen und hatte auch, zumindest dachte ich das, mit dem damaligen Leiter der Schule einen Deal, dass wir das auch machen. Der fand das super. Und als ich dann aber da war und wieder voll eingebunden war im Stundenplan, war das alles nicht mehr wahr. Und da war für alles keine Zeit und auch das Kollegium nicht bereit, sich darauf einzulassen. Und gleichzeitig im Nachhinein muss ich auch sagen, ich kam mit so einem missionarischen Eifer und von dem würde ich allen abraten, die in Schulen was verändern wollen.
Ach, da hast du dir nicht viele Freunde mitgemacht. Oh,
Ja, also ich habe eher die Leute abgeschreckt. Ich habe die nicht, also ich war irgendwie hier, die waren noch da. Wir haben uns irgendwie verpasst. Ich hatte mich woanders hin entwickelt. konnte dann nicht mehr andocken und habe, glaube ich, auch so ein bisschen von oben herab drauf geschaut. So, ihr seid ja noch nicht so weit, aber ich zeige euch jetzt mal, wie es geht. Und ich glaube, das ist keine gute Idee. Also da fühlt sich niemand eingeladen. Und vor allem, wenn ich dann mit so missionarischem Druck komme, Druck erzeugt Gegendruck und dann damit erreicht man eigentlich nichts. Ist aber erst im Nachhinein klar geworden, als ich dann ganz raus war.
Also wie ist das denn schaffbar? Also ich habe mit ganz vielen Leuten Kontakt, die auf unterschiedlichste Art und Weise in den unterschiedlichsten Nischen Innovationen im Bildungssystem betreiben möchten. Also ob das BNE ist oder ob das Schulfachglück ist, die haben dann so ihre Insel gefunden, ne? Und das eröffnet einem ja eine vollkommen neue Welt und man selber entwickelt eine ganz andere Haltung. Und dann geht man wieder zurück in seine Schule. Und die ist ja sehr unterschiedlich offen dafür. Und manchmal denkt man, oh Gott, das ist hier komplett Steinzeit. Wie soll ich denn hier überhaupt überdauern? Jetzt habe ich doch meine Wahrheit erkannt und die Diskrepanz zwischen der gelebten Wahrheit an meiner Schule, das sind Meilen. Und ja, es gibt sicherlich welche, die dann darüber kapitulieren und sagen, nee, also dann gehe ich und dann betreibe ich Innovation von außen und gehe zu einem coolen Start-up. Das sind ja auch viele meiner Kunden. Und ich selber, ich glaube, ich hätte es nicht ausgehalten, über einen langen Zeitraum diese Diskrepanz auszuhalten. Was ist der Weg, wenn ich dich das dann mal so fragen darf, in Schule
So
zu
viele
bleiben?
Wege, es gibt so
Ja,
viele
aber in Schule zu
Möglichkeiten.
bleiben und diese Energie auch in Wandel zu investieren und nicht zu sagen, wisst ihr was? Also.
Also ich glaube, eine goldene Regel ist, du kannst die Welt verändern, aber mach's nicht alleine. Also finde Verbündete vor Ort und fang mit denen an, die freiwillig dazu Lust haben. Also gar nicht erst anfangen, an den Strukturen zu kratzen, sondern zu sagen, okay, wer hat da noch Lust, drüber nachzudenken? Können wir uns zusammentun? Ich weiß, dass gerade durch die Pioneers of Education Impulse in Schulen gegeben wurden, die zum Nachdenken angeregt haben. Und wenn sich dann mal so ein kleines Grüppchen bildet, die sagen, Mensch, lass uns doch mal darüber nachdenken, eigentlich stimmt das, wir müssten hier mal was verändern. Und wenn die sich gegenseitig unterstützen, auch dran zu bleiben, wenn es Rückschläge gibt. Also du brauchst irgendwie eine Rückendeckung. Wenn du da ganz alleine bist und hast das Gefühl, du stehst unter enormer Spannung, weil innen und außen nicht zusammenpasst, dann ist das sehr, sehr unangenehm. Und ich glaube, deswegen ist auch dieses Thema Bewusstseinsentwicklung, das ist ja auch bei uns ein Thema und auch die Achtsamkeit da nochmal wichtig. Also wie finde ich Werkzeuge, wenn ich in diesem Stress bin, mich immer wieder zurück zu mir zu bringen, mich nicht zu verlieren, auch nicht zu verlieren, was mir wichtig ist. Und wenn ich es tue, nicht zu sehr mit mir zu hadern, sondern da auch wieder großzügig und gnädig mir selbst gegenüber zu sein und zu sagen, okay, jetzt hat es nicht funktioniert, beim nächsten Mal. Und auch eben nicht in dieser missionarischen Haltung von, alle müssen jetzt was verändern, damit es mir besser geht, sondern okay, mir ist es wichtig, ich lebe das. Und wenn ich das verkörpere, dann hat das eine Ausstrahlung. Und das ist auch was, was ich tatsächlich rückgespiegelt bekomme bei Leuten auch, die bei uns in der Ausbildung sind, die sagen, okay, ich wollte eigentlich aufhören. Ich wollte eigentlich rausgehen. Und jetzt fühle ich mich aber gestärkt. Und jetzt habe ich so viel innere Ressourcen, dass ich nicht nur da bleiben kann, sondern ich merke auf einmal, Beziehungen werden leichter. Die Atmosphäre verändert sich im Klassenraum. Ich bin nicht mehr so gestresst. Ich habe positive Erlebnisse. Ich habe wieder Ideen. Und ich merke sogar, sie werden gehört. Ich kann mich wieder einbringen. Und natürlich, wenn es jemand ist, wir hatten letztes Jahr eine Schulleiterin bei uns im Training, die hat es dann mit an ihre Schule gebracht. Die hat eigentlich gar nicht so viel gemacht, außer dass sie angefangen hat, mehr Raum zu geben, ihren Kollegen mehr zuzuhören, Dinge möglich zu machen. Und auf einmal ist da was entstanden, was sie sich vorher gar nicht gedacht hat, was möglich ist. Und was ich damit sagen will, ist, dass du als einzelne Person sehr wohl die Möglichkeit hast, etwas zu verändern. Und vielleicht Selbst wenn du die Leute nicht vor Ort findest, aber du hast ein Netzwerk, wo du dich anschließen kannst, die dich wieder aufbauen, wenn es nicht gelaufen ist, die dich unterstützen, auch einfach auf einer menschlichen Ebene und auch auf einer fachlichen. Das ist total viel wert. Und aber auch offen dafür zu sein, wenn ich erkannt habe, und das hat ja auch was mit so einem tieferen Zugang zu sich selbst, wenn ich erkannt habe, was meins ist, was meine Ausrichtung oder mein Beitrag ist zur Veränderung, dann darf der sowohl innerhalb als auch außerhalb des Systems Schule sein. Und wir beide haben ja den Weg gewählt, dass das außerhalb des Systems Schule ist. Und andere wählen den Weg, innerhalb des Systems was zu verändern. Und beides ist total in Ordnung. Und so aus meiner Erfahrung, ich habe mich, weil ich selbst so eine Bildungsgewinnerin war, ich kam nicht mit einem Bildungshintergrund, also von meiner Familie, meine Eltern waren so also Kriegskinder, wo einfach mit Bildung nicht so viel zu holen war. Und ich war so eine Bildungsgewinnerin und ich habe mich viele Jahre sehr loyal dem System gegenüber gefühlt. Ich wollte was zurückgeben für das, was ich Gutes erfahren hatte, bis ich irgendwann gemerkt habe, meine Loyalität gehört nicht mehr dem System, sondern den Menschen, die da drin sind. Ich möchte, dass es denen gut geht und vor allem auch psychisch und gesundheitlich gut geht und dass sie mit Freude lernen. Und das hat was verändert.
Das passt zu der Frage, die ich dir stellen wollte, nach Kontinuitäten. Denn du hast ja gerade gesagt, formal bist du nicht mehr Lehrerin, du bist aus dem Schulsystem raus. Und was mich immer interessiert, ist die Frage nicht nach den Brüchen, die ja von außen dann immer direkt schon gesehen werden. Oh, als Lehrerin gescheitert. Bapp, Stempel drauf. Offensichtlich. Wie sollte es anders sein? Sondern die Frage nach den Kontinuitäten, die man ja nur ganz individuell aus seinem Herzen beantworten kann. Was konntest du weitermachen oder vielleicht noch besser machen durch das Verlassen des Schulsystems?
Ich glaube, ich war schon immer Gruppenleiterin. Ich habe beim Pfadfindern angefangen, dann war ich halt in der Schule. Ich habe auch Jugendfreizeiten geleitet. Und mir war aber auch in der Schule schon immer wichtig, dass es eine Gemeinschaft gab in meinen Klassen, in meinen Kursen. Und mir waren die Menschen da drin wichtig. Und wie es denen geht. Und auch da persönlich mal nachzufragen und irgendwie zu schauen, dass sie gut ihren Weg gehen können, also sie zu begleiten da drin. Und das mache ich noch immer. Jetzt halt nicht mehr in der Schule, sondern halt außerhalb und vielleicht sogar noch besser, weil ich kann mich darauf fokussieren. Ich muss nicht noch schauen, dass die mir die nukleophile Substitution erklären müssen im Chemieunterricht, sondern ich kann mich einfach darauf fokussieren, okay, was ist dein Potenzial, was kannst du gut? Was ist dein Beitrag? Und auch in der Arbeit mit Erwachsenen auch noch mal dieses Gefühl von Wirksamkeit, weil ich damit ja auch sofort wieder Multiplikatoren ausbilde, die das dann wieder an ihre Schüler oder je nachdem, in welchen Positionen sie sind, dann auch wieder weitergeben können. Also im Prinzip, deshalb heißt ja unsere Akademie auch Lernkulturzeit. Es geht ja um eine Kultur, also wie wir das miteinander kreieren. Und um dieses Miteinander ist es mir, glaube ich, schon immer gegangen. Und vielleicht noch eine kleine Anekdote dazu. Als ich Berufsberatung hatte in der Schule, war ich, glaube ich, 17 oder 18, also irgendwie Oberstufe. Und dann habe ich dieser Dame damals erzählt, wie ich mir Lehrersein vorstelle. Und ich kam halt aus der Jugendarbeit, ja, vom Gruppenleiten, von Jugendfreizeiten. Und was mir da wichtig ist. Und dann sagte sie damals, Frau Gärtner hieß ich damals noch, Frau Gärtner, Sie sind für das Schulsystem schon verdorben.
Oh wei.
In Ihren
Oh,
Vorstellungen.
aber wie viel Wahrheit das schon drin steckt.
Ja, es
Vielleicht.
hat sich dann erst viele Jahre später bewahrheitet, aber also durch meine eigene Schulerfahrung hatte ich einfach gedacht, Schule ist so. Schule macht Spaß. Wir entwickeln uns, wir haben ein gutes Verhältnis. Und meine Tätigkeit als Lehrerin hat das nicht bestätigt. Also es ist ja auch erstmal, und das höre ich auch von vielen Lehrerinnen, auch erstmal eine Irritation. die kommen mit vielen Idealen an die Schule und merken dann, das, was ich gerne machen würde, es geht ja gar nicht.
Glaubst du, das ist auch was genuin Gymnasiales? Also was, wo man besonders das Entfremdungsgefühl hat?
Also mit der Erfahrung von den Menschen, die ich so kenne, nicht unbedingt nur am Gymnasium, aber ich glaube da schon nochmal besonders. Also jemand, der Sonderpädagoge wird oder Pädagogin, da kannst du ja von Anfang an anders arbeiten. Also das
wenn der Schulstandort das auch so sieht. Ich kenne da auch ganz viele Geschichten, insbesondere von Sonderpädagogen aus Hamburg. Das ist so ein leidiges Thema, wie da Inklusion verstanden wird. Das ist dann, glaube ich, nochmal eine andere Frage. Aber ich verstehe wahrscheinlich, was du meinst. Sonderpädagogik studiert man ja schon aus einer bestimmten Wertehaltung heraus, die eigentlich auch in der Tätigkeit angelegt ist. Beim Gymnasiallehrer sein ist das nicht mit so eingebaut, den Menschen zu sehen, ehrlich gesagt. Das habe ich auch so erfahren.
Ja, also dieses unterrichte ich Fächer oder unterrichte ich Menschen? Geistere ich junge Leute für mein Fach oder für ihr Leben? Also diese Frage müssen wir uns wirklich stellen. Also gerade vor dem Hintergrund, dass Fächer unterrichten und Inhalte zu vermitteln sehr fragwürdig geworden ist im Hinblick auf das, was die jungen Menschen für ihre Zukunft wirklich brauchen.
Du sagtest gerade so im Nebensatz, du hast dich dann beurlauben lassen und dann warst du ja auch irgendwann raus. Können wir da noch mal reinzoomen? Weil ich das, was du jetzt in einem Nebensatz verpackt hast, da drehen sich bei mir Monate und Jahre Coaching mit meinen Kunden drum, ne? Bis diese innere Arbeit zusätzlich zu den ganzen Formalitäten ja bewältigt ist. Wie leicht oder schwer ist dir dieses Abschied nehmen von Schule gefallen? Oder war das eine klare Entscheidung? Okay, mein Weg führt also raus. War das mit Schmerz verbunden, den letzten Cut zu setzen?
Also der größte Schmerz war, als ich meiner Spanisch-Theater-AG gesagt habe, ich gehe für das Projekt an die Uni. Weil da war ich noch voll drin und Hans Dampf in allen Gassen. Und dann hatte ich ja aber, ich war abgeordnet an dieses Projekt an die Uni. Und das war sehr schmerzvoll, da rauszugehen, weil ich meine Schüler so geliebt habe. Und gleichzeitig fand ich diese neue Aufgabe so spannend. Und ich habe ja gesagt, ich bin dann nochmal zurückgekommen danach. Das hat dann nicht mehr funktioniert. Dann war ich noch 1,5 Jahre, war ich dann noch und habe dann gemerkt, nee, ich will so nicht mehr arbeiten. Und dann habe ich mich erstmal beurlauben lassen. Ich hatte damals kleine Kinder, also Familie gegründet. Und da gibt es schon auch ein Sicherheitsbedürfnis. Also das ist ja nicht was, wo man natürlich dann leichtfertig sagt. Und ich war relativ jung mit meinen Kindern, wo man dann sagt, jetzt gehe ich mal einfach da raus und lass mal alles sausen. Also da gab es auch einfach ein Verantwortungsgefühl gegenüber meiner Familie. Und auch so dieses, wow, ich habe mir da was erarbeitet. Ich habe einen universitären Abschluss. Ich bin Lehrerin geworden. Also das war ja auch ein Wert. Gerade wenn man aus einer Familie kommt, eher mit einem bildungsfernen Hintergrund. Also das war ich hatte ja was erreicht. Ich war lebenslang verbeamtet, ja, so. Und habe mich da noch da so verpflichtet gefühlt, ja. Und dann war ich ein paar Jahre beurlaubt. Offiziell weil ich kleine Kinder hatte. Da gibt es ja so ein Formular, muss man einfach nur ein Kreuzchen machen. Und dann habe ich schon angefangen, so erste Weiterbildung. Also ich hatte eine private Forschungsgruppe zu dem Thema Bildung und Bewusstsein. Dann habe ich angefangen, erste Seminare zu geben, erste Lehrerfortbildung. Und ich glaube 2012 dann meine erste Jahresgruppe. Und das hat mir unheimlich viel Spaß gemacht. Und das hat mich aber finanziell noch nicht getragen. Das war erstmal so ein zweites Standbein, was mich so für meine eigenen Sachen ganz gut so über Wasser gehalten hat, so finanziell. Und dann gab es eine Entscheidung, gehe ich wieder zurück in die Schule, weil die Beurlaubungszeit vorbei war. Meine Kinder waren dann schon über 18. Dann ging es, glaube ich, noch mal ein Jahr weiter, weil sie gerade keine Stelle für mich hatten. Tatsächlich waren in meinen Fächern war alles besetzt. Und ich habe gesagt, ich würde noch.
Mit MINT-Fächern? Wie bitte?
Mit MINT-Fächern? Ja, tatsächlich. Und im nächsten Jahr war es wieder so, dass bei uns im Kreis im Prinzip keine Stelle frei war. Und ich hatte zu der Zeit kein Auto und habe gesagt, ich fahre nicht bis in den tiefsten, in die tiefste Provinz, wo irgendwo an der Schule was frei wird. Ich habe, das geht nicht, mache ich nicht. Und dann haben die in meinem Lebenslauf, ich hatte mittlerweile eine Organisationsausbildung und Coaching, und ich gesagt, oh, bei uns wird eine Stelle frei als Schulentwicklungsberaterin. Und dann habe ich gesagt, okay, ja, bin ich dabei. Und dann war ich noch mal 4 Jahre am Schulamt als Schulentwicklungsberaterin. Das hat mir auch noch mal viel Freude gemacht. Ich hatte wirklich auch wieder freie Hand. Ich konnte so arbeiten, wie ich wollte. Und hatte so im Hinterkopf mit all dem, was ich mittlerweile schon an Ideen hatte. Und dann hatten wir auch bald den ersten Pioneers of Education Summit. Und ich war ja total vernetzt. Und jetzt bin ich da an dieser Stelle und ziemlich nah am Kultusministerium. Jetzt geht was. Genau.
Okay.
Immer noch mit dem Bund zu verändern.
Das klingt jetzt schon so nach so einem Antiklimax jetzt.
Und je näher ich da reinkam und umso mehr habe ich gemerkt, das ist ja noch schlimmer, als ich mir das dachte. Also so ein Hauen und Stechen und wahnsinnig machtbezogen, unheimlich angstbesetzt. Da wird sich ja nie was ändern. Und ich glaube, das war nochmal so diese restliche Deillusionierung, wo ich dann gesagt, nee, hier in diesem System werde ich nichts verändern in die Richtung, was mir wichtig ist, was mir im Herzen liegt. Also in wirklich Richtung Transformation, Whole System Approach, Nachhaltigkeit, mehr Beziehungsarbeit. Das wird hier nicht passieren. Und ich bin noch dazu ungeduldig, aber wollte auch nicht drauf warten, bis es irgendwann passiert. Und mittlerweile war es aber auch so, und das glaube ich auch etwas, fairerweise muss ich das auch dazu sagen, dass die Arbeit in meiner Lernkulturzeitakademie mich mittlerweile finanziell gut getragen hat. Ich konnte Mitarbeiter sogar einstellen. Und dann war eigentlich so das Gefühl, okay, jetzt ist Zeit. Jetzt wage ich einen sicheren Austritt aus dem System. Und es ist ja für viele, und ich weiß das auch, schwierig, also diese Absicherung aufzugeben. Und ich kann das verstehen. Und gleichzeitig, wenn ich Menschen damals in meiner Aufgabe als Schulentwicklungsberaterin, da musst du manchmal Schulen beraten, die eigentlich gar nicht beraten werden wollen. Und ohne Freiwilligkeit änderst du nichts. Wenn du dich ändern musst, dann gibt es nur Widerstand. Und ich habe mir viel Jammern angehört von dem, wie alles ist und dass nichts funktioniert. Und dann habe ich immer gesagt, Leute, aufhören ist eine Option. Und dann haben die mich aber immer angeguckt wie so ein Auto. Also so, oder wie so, oder als hätte ich gerade davon gesprochen, man könnte auch zum Mond fliegen. Also diese, das stand überhaupt nicht als Option zur Verfügung. Und ich glaube, als ich damals ausgestiegen bin und dann gesagt habe, Leute, nee, ich stehe jetzt nicht mehr zur Verfügung. Das war erst 2021, noch gar nicht so lange her. Das hat bei vielen wirklich was aufgerüttelt. So, was?
Das geht.
Was? Das geht? Ja. Und sie macht das?
Erlaube.
Ja. Und weil ich hatte ja schon dann mittlerweile auch wieder, es war dann schon auch nachgefragt, was ich da anzubieten hatte. Und ich glaube, also das ist das eine, die Sicherheit, und zum anderen, ich glaube, ich war schon immer jemand, der gerne Neues lernt. Und für mich war da auch irgendwie wie so ein Zenit erreicht, wo ich gemerkt habe, okay, ich weiß jetzt, wie man Schulen begleitet in der Entwicklung. So, was kommt jetzt? Was ist der nächste Schritt? Und ich glaube auch, und das noch auch dazu, ich glaube, ich war schon immer proaktiv. Das hat mir in meiner Schulzeit und in meiner Zeit im Beamtensystem vieles möglich gemacht, dass ich immer mit einer guten Idee kam und dann auch freie Hand hatte, innovative Dinge auch zu machen, bevor mir jemand gesagt hat, dass ich das zu tun hätte. Und das ist so ein bisschen Unternehmertum. Also nicht warten darauf, bis einem jemand was sagt, sondern da stimmt was nicht, wir müssen was unternehmen. So. Und ich glaube, so war ich halt schon immer. Und das, glaube ich, hat mich noch nie zu einer prädestinierten Beamtin gemacht. Und
Es ist so
so möchte
traurig, das
ich auch,
ist.
ja, und so möchte ich aber auch Menschen heute Mut machen, zu merken, wenn du Lust hast, was zu unternehmen, wenn du Lust hast, mit Kindern und Jugendlichen zu arbeiten, das muss nicht nur in Schule sein.
Lass uns mal auf die Lernkulturzeit Akademie schauen. Du hast gerade schon von Ausbildungszyklen gesprochen. Es gibt Ausbildungsgruppen. Was genau ist denn die Zielsetzung der Lernkulturzeit Akademie?
Da gibt es viele. Aber mal so runtergebrochen geht es um Ausbildung einer neuen Lernkultur, Schwerpunkt Schule, aber auch Unternehmen und um das Netzwerk darum herum. Und im Prinzip letztendlich eine Unterstützung bei dieser Transformation unseres Systems. Und ich meine jetzt nicht Transformation, wie das manche Bewegungen in so einem Anarchiegedanken haben, sondern wirklich im Rahmen des Nationalen Aktionsplans Bildung für nachhaltige Entwicklung, da steht es drin, dass wir aufgerufen sind, für die Transformation eine nachhaltige Gesellschaft unseren Beitrag zu leisten. Und Bildung ist der Schlüssel. Und ich glaube ganz fest daran, dass wenn Lehrerinnen und Lehrer und Pädagoginnen und Unternehmerinnen diese Haltung verkörpern und diese Kultur leben, dann können die das als Multiplikatoren auch weitergeben. Gerade junge Menschen, die sich entwickeln und egal ob das in Schulen ist oder in Unternehmen, die werden so sehr beeinflusst von den Menschen, mit denen sie den ganzen Tag ihre Zeit verbringen, ohne dass das diesen Menschen bewusst ist. Also die Haltung und Werte, die wir verkörpern, die setzen sich in einem Multiplikationseffekt fort. Und wenn wir was verändern wollen, müssen wir uns dessen bewusst werden, was wir bewusst oder unbewusst weitergeben an die nächste Generation. Ja, also ein Stück weit so eine Bewusstseinsarbeit und dann aber auch Vermittlung von Kompetenzen, wie wir uns selbst zu Change Agents ausbilden, unseren Platz darin finden in dieser Bildungstransformation. Und wie wir es aber auch weitergeben können.
Und eure Teilnehmer, das sind vorwiegend Lehrkräfte oder ausschließlich Lehrkräfte?
Das sind vorwiegend Lehrkräfte, aber nicht ausschließlich. Es sind auch Coaches, es sind auch Menschen, die in auf Bildungsadministrationsebene arbeiten, die entweder in Studienseminaren oder an Universitäten oder in Schulämtern sitzen und die auch Lust auf Veränderung haben und auch einfach dieses Netzwerk suchen und die Kompetenzen. Also wie geht denn Wandel nachhaltig? Weil viele machen ja die Erfahrung, die stoßen was an und dann versandet das oder es gibt großen Widerstand und wie kann ich damit umgehen? Das sind schon auch Themen, die wir damit ansprechen. Oder was diese Menschen auch anspricht. Ja. Aber auch viele Lehrerinnen und Lehrer, die entweder ganz am Anfang sind, manche sogar noch im Studium oder im Referendariat oder im Berufsanfang, Menschen, die schon sehr viele Jahre in der Schule sind und was verändern wollen, manche auch mit einer längeren Krankheitsphase vorher, die also eine Auszeit hatten oder in einem Burnout waren und zurückkommen und sagen, wie kann ich mich jetzt stärken, wenn ich da wieder, oder will ich überhaupt wieder zurück, was sind Alternativen? Auch Menschen, die vielleicht auch ganz ähnlich wie bei dir, die kommen und sagen, eigentlich will ich hier raus,
Ja, auf Sinnsuche sind
auf Sinnsuche,
sicherlich viele.
genau, auf Sinnsuche. So, wie kann ich zur Veränderung beitragen? Und manche gehen dann auch wirklich raus und manche sagen, nee, jetzt bleibe ich erst recht drin. Also das ist ja sehr unterschiedlich, aber so diese Suche, ja, ich glaube, das verbindet alle, die zu uns kommen.
Ja.
Ja.
Das wäre nämlich auch eine Frage gewesen. Du hast die jetzt im Grunde demografisch schon ganz gut beschrieben, aber ich habe mich gefragt, wer sind eure Teilnehmer, wenn sie bei euch beginnen und wer sind sie, wenn sie eure Zusammenarbeit durchlaufen haben?
Also wenn ich jetzt so ein Smiley wenn wir das so in Smileys mal darstellen könnten, wäre das am Anfang so ein Smiley, der entweder so nur so einen
So einen
Strich hat
geraden Mund.
oder so die Mundwinkel nach unten zieht. Und am Ende gehen alle raus mit viel mehr Lebensfreude, irgendwie lebendiger. Und egal, ob sie jetzt drinnen bleiben oder rausgehen, aber so wieder mehr mit sich verbunden zu sein, mit dem, was so das Feuer ausmacht. Warum mache ich denn das, was ich tue? Ja, und wie kann ich es vielleicht noch effektiver machen oder mehr mit mir verbunden tun? Und vielleicht auch gestärkt in so einer Haltung von, und das mache ich nicht mehr. Ja, ich korrumpiere mich nicht mehr, weil das ist oft das, was den Leuten am meisten wehtut, sich jeden Tag selbst zu verraten mit dem, was ihnen am meisten am Herzen liegt. Und sich da wieder zu stärken und dann auch gestärkt durch die Gemeinschaft, durch die Gruppe und zu sagen, und ich mache das nicht mehr. Oder sagen wir so, manche gehen nach Hause und sagen, ich wertschätze jetzt die kleinen Schritte, die ich jeden Tag gehen kann. Und ich mache sie aber konsequent. Und andere sagen, ich brauche jetzt den großen Schritt, ich brauche die große Veränderung. Und ich mache das gar nicht mehr. Aber so, ich glaube, so ein generelles Plus an Vitalität, an Lebensenergie, an Ausrichtung und natürlich auch an Kompetenzen und Skills. Man kann ja unsere Weiterbildung mit Hochschulzertifikaten abschließen, zum Coach und zum ganzheitlichen Organisationsentwickler. Also ich nehme auch noch ein Zertifikat mit. Unsere allererste Ausbildung hatte
immer
das
ganz gut.
Mittlerweile haben wir das eingeführt. Ja, warum nicht? Weil die haben sich ja auch viele Kompetenzen in der Praxis erarbeitet. Genau, und ich glaube, ganz viel praktische Erfahrung. Also theoretisches Wissen, was verkörpert wurde. Genau, das nehmen sie auf jeden Fall auch mit.
Ich habe mir eine Frage abgeguckt bei einem Podcaster, den ich sehr gerne höre, nämlich Matze Hilscher, Hotel Matze, falls das jemand von euch kennt, die hier zuhören. Ich finde die Frage so schön, ich muss sie an dich weitergeben. Was lernst du gerade, was du noch nicht so gut kannst?
Scheitern. Also nicht erfolgreich zu sein mit Dingen, die man sich vorgenommen hat und dazu eine gute innere Haltung zu entwickeln. Also nicht gleich immer nur die Schuld bei mir zu suchen, sondern vielleicht so, ich würde mal sagen, so der Intelligenz des Lebens mehr zu vertrauen. Ah ja, okay. Dieses oder jenes soll wohl gerade nicht sein oder hat sich nicht so entwickelt, wie ich mir das dachte. Ja, mit dem so im Frieden zu sein.
Du hast ja gesagt, du bist ungeduldig. Genau. Oh ja. Schön. Ja. Was nimmst du so mit raus aus deinen Ausbildungszyklen? Lernst du was von deinen Teilnehmerinnen und Teilnehmern?
Ja, sehr viel. Also so wie ich eigentlich auch in der Schule noch von meinen Schülern ganz viel gelernt habe, lerne ich auch ganz viel von den Leuten, die bei uns in der Ausbildung sind. Von ganz praktischen Dingen wie neue Lieder, die wir dann singen, aber auch so dieses, also ich freue mich immer wieder oder bin immer wieder erstaunt, welche Wege Menschen gehen. Es berührt mich immer zutiefst und in welcher, und gerade jetzt bei dem letzten Zyklus, mit welcher Freude und Kreativität und in welcher Selbstorganisation sich diese Gruppen dann weiterentwickeln. Also wir hatten gerade im letzten Jahr einen Zyklus, also wir haben ja so eine zweijährige Ausbildung und da waren auch viele, die diese ganzen 2 Jahre durchlaufen haben und dann mal und zu sehen, wie sich das entwickelt und wie verschiedene Ausbildungselemente ineinander greifen, wie das am Ende dann Sinn macht und sich aus einem stark geführt werden in der Selbstorganisation, wie so einen Wandel vollzieht und wie die dann ins Leben rausgehen. Und im Moment lerne ich gerade, dass gerade die Absolventen aus dem letzten Jahrgang, die mischen jetzt echt hier diese Bildungslandschaften auf. Also da entstehen jetzt gerade irgendwie neue Projekte, wie man jetzt so Elemente aus der Lernkulturzeit in die Hochschulen bringt. Da entstehen jetzt Hochschulprojekte. Lernkulturzeit goes University. Dann ist gerade eine Agentur für Schulentwicklung am Entstehen mit den Absolventinnen.
Wow.
Wo wir jetzt gerade so ein Konzept überlegen mit, also wie kann das sein? Wir machen die Akquise, wir stellen Teams zusammen, die dann da hingehen und Schulentwicklung machen. Da entsteht jetzt was und ich bin gar nicht mehr so involviert. Also ich habe quasi durch, und das ist großartig, dann zu spüren, wie sich dann sowas wie verselbstständigt. Ja, wie du so am Anfang, so gerade im ersten Jahr, am Anfang ist es noch sehr, sehr geführt, auch sehr beschützt und behütet. Wir machen viel innere Arbeit. Und dann bin ich ganz klar in der Leitung und es gibt so ein Lehrer-Schüler-Verhältnis und dann verändert sich das, transformiert sich das.
Mhm.
Und wo die jetzt wirklich in die Verantwortung gehen und Change Agents werden und von sich aus anfangen, Dinge zu verändern, in die Welt zu bringen.
Schön. Wo kann man sich informieren, wenn man mehr wissen möchte über die Lernkulturzeitakademie?
Am besten auf unserer Webseite. Auf der lernkulturzeit.de Webseite, da findet man eigentlich alle relevanten Informationen. Und bei dem pioneersofeducation.online, das ist die andere Webseite von unserem Summit, der findet nächstes Jahr im Frühjahr wieder statt. Ja, und tatsächlich, wenn man Lust hat, noch einzusteigen, dann kann man das sogar noch tun in diesem Jahr.
Ist noch nicht abgefahren, der Zyklus.
Ist noch nicht abgefahren, der Zug, genau. Die erste Weiterbildung startet jetzt wir bieten das an 4 Orten in Deutschland an. Nord, Ost, Süd und West, immer angepasst an die Ferienzeiten in den Bundesländern. Morgen, übermorgen, also am 24.03. startet der Westzyklus, am 1. April der Ostzyklus und am 21. Mai der Südzyklus. Alles an inspirierenden Orten.
Das heißt, die Hörerinnen und Hörer, die werden das jetzt zu einem Zeitpunkt hören, wo zumindest der Südzyklus noch kurz vor Abfahrt steht. Das ist doch schön.
Genau, man kann noch einsteigen dann in den Zug.
Okay, prima, das klingt gut. Silke, lass uns langsam aufs Ende zu steuern.
Jawohl.
Ich habe noch eine Frage. Du hast ja gesagt, die Haltung in deinem Kollegium damals, das war so kühl und es hat ganz viel mit innerer Haltung zu tun, Schule anders zu sehen und auch sich selber anders zu führen. Und für unsere Hörerinnen und Hörer würde ich gerne noch abfragen bei dir, wenn es einen Gedanken gibt, den ich loslassen kann, um sofort ein leichteres Leben zu haben als Lehrkraft. Was ist das, was ich loslassen darf und direkt merke, es läuft leichter für mich?
Vielleicht dieses eine Ding, dass du dir bewusst machst, dass es nicht so sehr darauf ankommt, wie viel Stoff sie bei dir lernen, sondern was sie von dir als Mensch lernen. Und damit immer mal wieder diesen Druck loszulassen, was jetzt noch alles gelernt werden muss, sondern dass es auf die Beziehung ankommt. Und vielleicht dieses Ding von Relationship first, weil wenn die Beziehung stimmt, dann funktioniert auch das Lernen. Also Beziehung ist die Internetverbindung und wenn die nicht stimmt, dann kann das Lernen auch nicht funktionieren. Das ist, glaube ich, die allerwichtigste Botschaft. Und auch, ja, viele Dinge einfach persönlicher und menschlicher zu sehen und nie zu denken, naja, es sind ja Schüler. Ja, ist ja klar, dass sie so das. Nee, es ist halt in einer Beziehung und das sind Menschen und das tut auch manchmal weh und das macht auch manchmal Spaß. Aber dieses Beziehung zuerst, ich glaube, das ist das Wichtigste. Und wenn man sich daran hält, glaube ich, wird vieles leichter.
Ganz lieben Dank, Silke.
Ja, vielen Dank,
dass du uns
für die
so
Einladung.
Tiefe Einblicke gewährt hast. Ja, schön. Und jetzt darfst du dich freuen auf den Start deines neuen Ausbildungszyklus.
Ja.
Genau. Und unsere Hörerinnen und Hörer, die freuen sich jetzt gerade über ihre Osterferien, wenn sie unsere Folge hören. Genau. Und haben dann ganz viel Zeit, im Internet zu surfen und die lernkulturzeit.de zu besuchen. Prima. Ich danke dir ganz herzlich, liebe Silke. Ich wünsche dir weiterhin engagierte und motivierte und interessierte Teilnehmerinnen und Teilnehmer, die Lust haben, wo auch immer, ob innerhalb von Schule oder außerhalb von Schule, Wandel zu gestalten.
Vielen Dank für die Einladung und dir
sehr
auch alles
gerne.
Gute.
Dankeschön. Mach's gut. Tschüss.
Tschüss.